Herzlich willkommen beim Podcast Thinking into Health, dein Podcast für ganzheitliche Gesundheit und ein glückliches Leben mit Dr. Katja Scharf und Diplompsychologin Verena Wendt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Und zwar geht es heute nochmal um Trauma, Traumafolgestörung und deren Behandlung mit der Fragestellung, ob jeder nach einem Trauma automatisch an einer Traumafolgestörung leidet. Und zwar habe ich mich ganz spontan dazu entschlossen, diese Folge heute für dich zu machen. Deswegen bin ich auch alleine und ohne Katja, weil ich ja das letzte Mal eine Meditation veröffentlicht habe, die dabei helfen soll, wieder ins Vertrauen zu kommen, nachdem man traumatische Erfahrungen in der Kindheit gemacht hat. Und heute habe ich gedacht, ist es nochmal passend, eine Ergänzungsfolge dazu zu machen, weil ich in der Einleitung gemerkt habe, man kann so viel zu dem Thema Trauma sagen und mir begegnen in der Praxis immer wieder Menschen mit ganz vielen Fragestellungen. Zum Beispiel eben der Frage, ich habe das und das erlebt, habe ich jetzt automatisch irgendwie eine posttraumatische Belastungsstörung? So heißt ja die Traumafolgestörung. Und deswegen habe ich gedacht, es macht Sinn, das vielleicht nochmal abzurunden mit einer Folge. Und ich finde auch die Behandlung von Traumafolgestörungen unheimlich wichtig, also darauf aufmerksam zu machen, dass es da gute Behandlungsansätze gibt. Und das habe ich sowohl aus persönlicher Erfahrung erfahren, also das kann ich weitergeben, als auch aus meiner fachlichen Sicht, weil ich selber auch eine Trauma-Fortbildung gemacht habe, weil mich das Thema sehr interessiert hat und auch längere Zeit auf einer Station gearbeitet habe in einer Klinik, wo es auch um Traumafolgestörungen ging. Genau, deswegen ja, beleuchte ich dieses Thema heute mal für dich und für euch. Und ich möchte damit starten, erstmal vielleicht die Diagnosen ganz kurz zu erklären. Also die Eingangsfrage war ja, hat jeder, der ein Trauma erlebt hat, automatisch auch Probleme damit oder entwickelt eine Traumafolgestörung? Das kann man ganz klar mit Nein beantworten. Nicht jeder, der traumatische Erlebnisse erlebt hat, leidet sein Leben lang darunter. Es ist wie mit allen psychischen Erkrankungen so, dass die Art, wie ich Dinge verarbeite, und da spielt ganz, ganz viel mit rein. Zum einen, ob ich ein Trauma erlebt habe oder mehrere Traumata, dann, wie ich psychisch aufgestellt war, bevor ich die traumatische Erfahrung gemacht habe, und meine eigenen Verarbeitungsmuster, die ich bis dato entwickelt habe. Und auch, was für Hilfe ich eben anschließend in Anspruch nehme, um das Erlebte anders zu verarbeiten. Also da spielt ganz, ganz vieles rein. Und es gibt Beispiele von Menschen, die sehr, sehr krasse Sachen in ihrem Leben erlebt haben und ein sehr glückliches Leben führen. Mein Beispiel, was ich an der Stelle immer gerne anbringe, ist Oprah Winfrey, weil ich längere Zeit in den USA gelebt habe und da ist sie allgegenwärtig. Ich weiß nicht, hier ist sie nicht so bekannt, aber das ist eine sehr bekannte, also wirklich in Amerika überall bekannte, Showmasterin, so nenne ich sie mal. Sie hatte lange Zeit, ich glaube, sie hat sie nicht mehr, ihre eigene Show, die Oprah Winfrey Show. Und die Geschichte dieser Frau ist halt wirklich beeindruckend. Also die hat in der Kindheit und Jugend von krassen alltäglichen Rassismus, Anfeindungen, Ausgrenzungen als schwarze Frau oder schwarzes Mädchen in den USA, in den Südstaaten damals, über Vergewaltigungen innerhalb der Familie, also sie ist von Familienangehörigen mehrfach vergewaltigt worden, wirklich krasse, krasse Sachen erlebt. Und sie hat da sehr offen drüber gesprochen und hat auch drüber gesprochen, was ihr geholfen hat und wie sehr sie sich mit den Themen auseinandergesetzt hat, und hat in ihrer Show dann, sie ist unglaublich wohlhabend, also sie hat wahnsinnig viel Geld generiert in ihrer beruflichen Laufbahn und hat Menschen mit ihrer Show immer geholfen, hat zum Beispiel zu Weihnachten immer jedem Geschenke gemacht, hat Leuten in ihren Shows, die dort dann zu Besuch waren, ganz, ganz teure Geschenke gemacht und hat wahnsinnig viel gemeinnützige Zwecke unterstützt. Und das war so ihre Art auch, ja, Menschen zu unterstützen und wieder was zurückzugeben an die Gemeinschaft. Und ich weiß jetzt natürlich nicht, wie glücklich sie per se ist, aber sie wirkt so, als wäre sie im Reinen mit sich und ihrem Leben. Und sie hat es geschafft, sehr erfolgreich zu sein und nicht den Kopf in den Sand zu stecken, trotz allem, was ihr widerfahren ist. Also das ist so ein ganz populäres Beispiel dafür, dass man auch Dinge erleben kann, die man verarbeiten kann, und dass man dann auch wieder ein glückliches Leben führen kann. Und jetzt gucken wir uns kurz die Diagnosen an. Also es geht ja letztendlich immer um traumatische Erlebnisse. Das sind Erlebnisse, wo entweder mein Leben gefährdet ist oder das Leben von Menschen in meiner Umgebung unmittelbar gefährdet ist oder Menschen zu Schaden kommen oder sterben, ne? Also das bezeichnet man letztendlich als traumatische Erfahrung. Das können Verkehrsunfälle sein. Na, es kann sein, dass ich Ersthelfer bin vor Ort und ich sehe Menschen, die sehr stark verletzt sind. Das kann sein, dass ich einen Suizid miterlebe. Das kann sein, dass ein Mensch ganz plötzlich verstirbt und das direkt vor meinen Augen an einem Herzanfall zum Beispiel. Es kann sein, dass ich ein Kind verliere, dass ein Kind ertrinkt. Ne, also alles Situationen, wo es um Leben und Tod geht. Und es kann auch sein, dass das gut ausgeht, aber dass es so unklar war für einen Moment und das an sich schon so belastend war, weil man Angst hatte um sich, um das eigene Leben oder um das Leben von anderen Menschen. Und eine akute Belastungsreaktion, die tritt innerhalb von Minuten bis Stunden auf und klingt auch recht schnell wieder ab. Also die ist nach ein paar Tagen wieder abgeklungen. Diese akuten Belastungsreaktionen, das kann zum Beispiel nach Naturkatastrophen sein, Unfällen oder auch im Krieg natürlich oder auch nach Vergewaltigungen. Da treten ganz viele Symptome auf. Es kann sein, dass jemand emotional ganz taub ist, ganz distanziert ist oder dass er depressive Symptome entwickelt oder starke Ängste entwickelt, dass er wahnsinnig gestresst ist, der Körper also extrem hochgefahren, kurze Zeit nachdem das passiert ist. Und wichtig ist, dass es eben im Zusammenhang mit einem traumatischen Erlebnis passiert und schon nach ein paar Minuten anfängt und auch nur Minuten, Stunden oder maximal ein paar Tage anhält. Und deswegen, weil es so akut ist und auch nur so kurz anhält, ist das in der Regel, außer vielleicht, wenn du Seelsorger bist vor Ort, wenn du zu Unfällen oder Naturkatastrophen dazu gerufen wirst, wo Menschen in solchen Ausnahmesituationen sind, dann hast du als, ich sage jetzt mal, klinisch arbeitender Psychotherapeut in der Regel mit akuten Belastungsreaktionen wenig zu tun, weil die ja in der Regel dann gar nicht, so schnell therapeutisch versorgt werden. Was wir in der Praxis eher sehen, ist die posttraumatische Belastungsstörung. Und da spricht man von, wenn über einen langen Zeitraum nach dem traumatischen Erlebnis, also mindestens 6 Monate später, immer noch Symptome auftreten, die mit dem, was man erlebt hat, in Verbindung stehen. Genau, also innerhalb von 6 Monaten nach einem traumatisierenden Ereignis, ne, von außergewöhnlicher Schwere, treten die Symptome auf. Und die klassischen klinischen Merkmale sind im Endeffekt erstmal, dass andere Diagnosen nicht vorliegen, also wie zum Beispiel Angststörungen, Zwangsstörungen oder eine depressive Episode. Und was dann ganz, ganz wichtig ist, ist das Symptom der wiederholten Erinnerung oder Wiederinszenierung des Ereignisses. Also, dass man im Kopf die Erlebnisse immer wieder durchspielt. Und oft hat das so eine Hier und Jetzt Qualität, also dass es sich so anfühlt, als würde es gerade wieder passieren. Beispiel dafür ist, jemand war im Verkehrsunfall und hat das Gefühl, sobald er ein Auto sieht, ist er sofort wieder, hat er sofort wieder die Bilder vor Augen von dem Verkehrsunfall, von den demolierten Autos oder von den Verletzungen. Das heißt, die Erinnerungen, die haben so eine Qualität, als würde das, was passiert ist, gerade noch mal wieder passieren. Das kann auch sein, dass das in Form von Tagträumen auftritt oder auch Nachtsträumen, also in Albträumen. Was dann noch hinzukommt, ist ein deutlich emotionaler Rückzug, also dass Menschen sich in sich zurückziehen, dass sie emotional weniger erreichbar wirken, dass sowas wie eine Gefühlsabstumpfung zu beobachten ist. Also sie wirken irgendwie gedämpft, sie erleben Gefühle nicht mehr so, ja, so intensiv, ne? Also man hat das Gefühl, alles ist wie, als wäre so jemand in so eine Art Watte gepackt, dass er alles wie gedämpft wahrnimmt. Und was Menschen auch oft machen in dieser Situation, sie vermeiden die Reize, die sie an das Trauma erinnern. Das muss für die Diagnose nicht vorliegen. Das ist aber in der klinischen Praxis sehr häufig, dass Menschen versuchen, alles zu vermeiden, was diese Erinnerung hervorrufen kann, weil die Erinnerungen auch so sehr belastend sind. Weil wenn sie diese Hier- und Jetzt-Qualität haben, dann ist es ja jedes Mal wie so eine Retraumatisierung. Also jedes Mal wieder kommen die extremen Gefühle ja auch mit hoch. Genau, also das sind erstmal so die Symptome einer posttraumatischen Belastungsstörung. Und jetzt kommen wir dazu, wie gehe ich damit um? Also wie kann ich das behandeln? Wir haben ja letztendlich verschiedene Dinge. Wir haben einmal das Wiedererleben. Und beim Wiedererleben ist es so, dass Menschen, die solche Erfahrungen gemacht haben, ganz häufig berichten, ja, ich darf da ja nicht drüber sprechen, weil ich kann ja jetzt nicht andere auch noch damit belasten. Also was die machen, ist, sie sprechen oft nicht drüber, weil sie intuitiv merken, für andere ist es auch belastend, wenn ich darüber spreche. Die wollen das vielleicht gar nicht hören, weil es geht ja um ein belastendes Thema. Sie haben vielleicht auch das Gefühl, andere können das gar nicht aushalten oder das Gefühl, sie können es selber nicht aushalten, wenn sie drüber sprechen. Und in der kognitiven Verhaltenstherapie ist der Ansatz, dass man sagt, es macht Sinn, darüber zu sprechen, und zwar aus folgendem Grund, weil Menschen die Erinnerungen nicht richtig im Gehirn abgelegt haben. Also die traumatischen Erinnerungen sind im Endeffekt, ich habe es schon in der Folge, wo es um die Meditation geht, ein bisschen erklärt, die sind nicht ins autobiografische Gedächtnis eingebettet worden, weil in dem Moment, wo das Trauma passiert ist, so starke Emotionen vorhanden waren, dass die Gedächtnisleistung nicht richtig funktioniert. Und die Erinnerungen werden dann mehr oder weniger, wenn man sich so einen Kleiderschrank vorstellt, einfach nur in den Kleiderschrank reingeworfen und die Türen werden zugeknallt. Und normalerweise sind Erinnerungen feinsäuberlich abgelegt in bestimmten Kategorien, auf die ich dann zugreifen kann und wo ich auch weiß, das ist vergangen, das ist dann und dann passiert. Also das ist zum einen chronologisch abgelegt und eben auch in bestimmten Kategorien von wegen, ne, das hat jetzt hier mit Verkehr zu tun und das hat eher mit Familie zu tun. Und ich kann bewusst auf diese Erinnerungen zugreifen. Bei Traumaerinnerungen ist das nicht so. Da habe ich bewusst manchmal gar nicht so die genauen Erinnerungen an das, was passiert ist, weil viel auch verdrängt wird. Das ist auch ein gesunder psychischer Mechanismus. Aber die Erinnerungen kommen dann einfach über mich, wenn bestimmte Reize vorhanden sind, die die Erinnerung auslösen. Und das macht es so belastend, weil dann habe ich A ja wieder keine Kontrolle darüber und Kontrollverlust ist ja auch schon beim Trauma vorhanden gewesen. Das heißt, das ist auch wieder etwas, was emotional herausfordernd ist. Und die Erinnerungen an sich sind belastend. Und wenn ich drüber spreche und zwar mit jemandem, der sich damit auskennt, also was man in der Traumatherapie macht, natürlich wird erstmal die Beziehung aufgebaut, dass das Vertrauen da ist. Dann findet eine Psychoedukation statt. Das heißt, jemand lernt ganz viel über Trauma, Traumafolgen, seine Symptome, warum er sich so fühlt, warum er zum Beispiel so schreckhaft ist oder schlecht schlafen kann, ständig hochgefahren ist, bestimmte Reize, bestimmte Erinnerungen auslösen und kann das alles erstmal einordnen. Und dann holt man sich natürlich auch das Einverständnis ab, da jetzt hinzugucken. Und wenn jemand sagt, okay, bin ich bereit zu, ich will, dass es aufhört, ich mache das, dann ist man an dem Punkt, dass man noch bestimmte Hilfsmittel einbaut in der Therapie. Also sowas wie, man kann einen inneren Helfer hinzuholen. Ne? Also dass man zum Beispiel guckt, in der Situation war vielleicht niemand da, der denjenigen unterstützt hat. Derjenige hat aber sonst Freunde oder Familienangehörige, die für ihn da sind, die hilfreich sind. Dann kann man die mental mit ins Boot holen. Das heißt, man macht Visualisierungsübungen, wo man das Erlebte nochmal erlebt und durchgeht, aber man hat den Helfer an der Seite. Das ist psychisch entlastend, weil dann ist man nicht mehr ganz so alleine. Und für den Verstand ist das, was wir ihm erzählen und was tatsächlich passiert ist, ein und dasselbe. Da kann das ja gar nicht unterscheiden, ob wir das jetzt einfach so erzählen, dass das so war. Wir können quasi Erinnerungen auch damit überschreiben. Oder ob das wirklich so war, kann unser Verstand gar nicht trennen. Es ist einfach weniger belastend, wenn ich einen Helfer dabei hatte, oder gehabt hätte. Deswegen kann man das auch nachträglich noch implementieren mit inneren Helfern. Was man machen kann, ist auch sowas wie einen inneren sicheren Ort kreieren, also dass jemand sich immer wieder in Übungen vorstellt, was ist mein sicherer Ort, wo ich wirklich, wirklich, wirklich das Gefühl habe, da kann mir nichts passieren. Das kann bei dem einen irgendwie das Bett sein, das kann das Zimmer sein, das Haus sein, das kann auch eine einsame Insel sein, auf die niemand kommen kann. Ich hatte auch schon mal Patienten, die haben irgendwie einen sicheren Ort im Weltall gehabt, ganz weit weg von der Erde und den Menschen, wo sie sich sicher gefühlt haben. Also es geht letztendlich darum, einen Ort im Kopf zu kreieren, wo man definitiv sicher ist. Und wenn dann die belastenden Erinnerungen im Gespräch zu stark werden, die Belastung zu stark wird, dann kann der Therapeut in der Gesprächsführung anregen, dass der Patient sich in seinen sicheren Ort begibt, bis die emotionale Anspannung besser geworden ist. Und dann kann er sich wieder mit den Themen auseinandersetzen. Und dann kann man noch mit der Konfrontationstherapie, das klingt erstmal so ein bisschen böse, aber was das bedeutet, ist, dass ich nicht weglaufe vor dem, was belastend ist, was man intuitiv gerne macht, weil es sehr belastend, ne? Also versuche ich nicht drüber nachzudenken. So werden aber diese Wiedererlebungserinnerungen aufrechterhalten, dass ich die nicht immer verdränge, sondern dass ich mir die mal bewusst angucke. Das meint man mit sich damit konfrontieren. Ja, das macht Angst und Angst geht nur weg, wenn ich durch die Angst durchgehe und die Erfahrung mache, dass ich das aushalten kann. Wenn ich die Angst vermeide, gebe ich der Angst mehr Power. Und deswegen geht es in der Konfrontationstherapie darum, dass ich das nochmal erzähle, zum Beispiel so detailgenau, wie ich mich erinnern kann, was oft dazu führt, dass ich Informationen dann im Nachgang habe, die ich vielleicht vorher gar nicht hatte. Also zum Beispiel sowas wie, dass ich erst gedacht habe, meinetwegen, es gab irgendwie eine Explosion irgendwo. Das habe ich mal gehört. Ist jetzt ein Beispiel, wo ich drüber gelesen habe. Ne? Es gab eine Explosion, jemand war verletzt. Und jemand hat im Nachgang so darunter gelitten, dass er das Gefühl hatte, alle sind so über ihn hinweggegangen und keiner hat ihm geholfen. Und in dem Moment, wo er das Erlebte nochmal wirklich durchgegangen ist und detailliert nochmal geguckt hat, wo war ich im Raum, wo waren die anderen, woran kann ich mich erinnern, hat er festgestellt, dass seine Erinnerungen gar nicht stimmen, also dass es gar nicht so ist, dass alle irgendwie an ihm vorbeigelaufen sind, sondern dass es sogar Menschen gab, die ihm zum Beispiel geholfen haben, ihn abgeschirmt haben oder versucht haben, ihn irgendwie zu schützen. Also es kann manchmal sein, dass man durch das Durchgehen von traumatischen Erinnerungen nochmal Zugriff hat auf andere Erinnerungen, die vorher durch die starke Emotionalität gar nicht abrufbar waren und sie dann extrem dabei helfen können, das Erlebte nochmal anders zu verarbeiten. Und was es auf jeden Fall macht, ist die Angst zu nehmen, dass Menschen einfach weniger Angst haben, darüber zu sprechen und die Erfahrung machen, dass sie das aushalten können, weil das Trauma haben sie ja schon überlebt. Das haben sie eh schon geschafft. Jetzt geht es darum, zu erreichen, dass das traumatische Erlebnis nicht das ganze weitere Leben beeinflusst und dass man irgendwann über diese traumatische Erfahrung sprechen kann, wie über jede andere Erinnerung auch. Und es nicht mehr so extrem emotional ist. Und das kann man schaffen mit Zeit. Das braucht natürlich Zeit und das ist ein Prozess, aber das ist möglich. Und was dann auch noch ganz wichtig ist, dass man die Kognitionen, also die Gedanken aufgreift und die Gefühle, die damit in Verbindung stehen. Also zum Beispiel ganz oft bei Traumata spielen Schuldgefühle eine Rolle. Verkehrsunfälle. Was hätte ich anders machen können? Hätte ich das vermeiden können? Hätte ich irgendwie ausweichen können? Oder bei Vergewaltigung hätte ich das merken können? Hätte ich einen anderen Weg nehmen können? Hätte ich wäre ich nicht zu dem Mann, zu der Frau nach Hause gegangen? Also, dass ich immer wieder in so Gedankenhänge mit Schuldgefühlen, die mit Schuldgefühlen verbunden sind. Und die kann man in der Therapie aufgreifen und hinterfragen, weil das sind ja ganz oft ganz irrationale Gedanken, weil man letztendlich, nachdem etwas passiert ist, darüber nachdenkt, was man hätte anders machen können, aber dann weiß man ja schon, wie es weitergegangen ist. In dem Moment, wo man in der Situation war, wusste man ja nicht, was passiert. Das heißt, es ist ja total irrational und auch unfair sich selbst gegenüber, rückblickend zu sagen, hätte ich mal was anders gemacht, weil man wusste ja nicht, was passiert. Und wie oft hat man vielleicht schon ähnlich gehandelt und es ist nichts passiert? Und dann geht es auch wieder darum, so ein Gefühl von Sicherheit und von Vertrauen in Menschen wieder zu etablieren, wieder hinzukriegen. Weil es sind ja jetzt nicht alle Menschen eine Bedrohung, nur weil ein Mensch einmal etwas angetan hat. Ja, und dass man da wieder rauskommt, das ist ein ganz ja auch normaler Mechanismus unseres Verstandes, der sich dann sehr auf das Negative fokussiert, was er ja generell sowieso immer tut, weil die negativen Erlebnisse sind immer die, die fürs Überleben relevanter sind. Das heißt, der Verstand fokussiert sich immer auf die negativen Dinge. Das tut er auch nach den traumatischen Erfahrungen. Was er dabei nicht sieht, ist, wie es vielleicht auch ja anders hätte laufen können oder was man selber für Möglichkeiten hatte oder dass man auch schon ganz oft in ähnlichen Situationen war, wo nichts passiert ist. Das heißt, das ist wieder so ein bisschen was, wo man den bewussten Verstand mit abholen kann, dass man sich das ein bisschen ganzheitlicher anguckt und nicht auf diese negativen Aspekte sich so einschießt. Und dadurch kann man wieder ein Gefühl von Sicherheit und mehr Vertrauen herstellen. Genau, jetzt habe ich schon ganz viel erzählt. Jetzt muss ich einmal kurz einen Schluck trinken, weil ich so einen trockenen Hals kriege. Genau, und ich hatte eingangs gesagt, ich kann das auch aus persönlicher Erfahrung bestätigen. Also ich habe sowohl die Trauma-Ausbildung absolviert, habe zwar jetzt keine Zusatzqualifikation gemacht, weil dann müsste man wieder eine extra Prüfung machen und das braucht man letztendlich für nichts, außer dass man sich noch ein Zertifikat an die Wand hängen kann, aber das wollte ich dann einfach nicht. Habe mich aber viel mit dem Thema beschäftigt, habe auch viel mit EMDR gemacht. Das ist auch ein Verfahren, was sich super eignet in der Traumatherapie. Das ist eine Abkürzung für die Augenbewegung. Vielleicht hast du das mal gesehen, dass manche Therapeuten vor dem Patienten sitzen und dann mit dem Finger so hin und her wedeln vor den Augen. Das ist EMDR. Das kann man entweder mit dem Finger machen, indem man den Patienten bittet, dem Finger zu folgen und man den im Sichtfeld hin und her bewegt, was die bilaterale Verarbeitung im Gehirn begünstigt und was die Traumaverarbeitung nachweislich begünstigt. Genauso kann man das mit Tapping machen, also dass man auf den Knien zum Beispiel abwechselnd tappt oder dass man die Schultern tappt. Das kann man auch bei sich selber machen, so ein Schmetterlingsgriff, dass man die Arme oder die Arme über Kreuz nimmt und sich dann ganz leicht auf die Schultern tappt. Das kann auch jeder machen, der starke Emotionen hat. Und man wird merken, dass die weniger werden, weil das einfach, wir können da unseren Körper nutzen, um Stresshormone abzubauen. Also auch die Verbindung wieder zwischen Körper und Psyche nutzen, um aus so traumatischen, ja, einem traumatischen Erleben, was ja nicht nur in der Psyche stattfindet, sondern was sich ja auch im Körper manifestiert, um das einfach besser zu verarbeiten. Da gibt es ganz, ganz viele tolle Hilfsmittel. Das habe ich zum Beispiel damals auch gemacht, nachdem einer meiner Patienten sich in der Klinik, wo ich damals gearbeitet habe, das Leben genommen hat. Und ich war der Erste, also abgesehen von einer Putzfrau, die mich dazu gerufen hat, war ich die erste vor Ort, die dann Hilfe gerufen hat, die leider zu spät kam. Und das war eine Erfahrung für mich, die hat erst tatsächlich zu einer akuten Belastungsreaktion geführt an dem Tag. Also da war ich absolut im Ausnahmezustand. Und ich habe dann in den Wochen danach gemerkt, dass sich eine posttraumatische Belastungsstörung entwickelt hat, weil ich extrem schreckhaft war in ganz vielen Situationen. Also wenn eine Tür zugeknallt ist, habe ich sofort zusammengezuckt. Wenn ich die Farbe Rot irgendwo gesehen habe, hatte ich sofort wieder die Bilder im Kopf. Ich konnte schlecht schlafen. Ich weiß noch, dass ich zu der Zeit mit meinem Mann irgendwann mal ins Kino gegangen bin und wir uns irgendeinen Film angeguckt haben und ich habe nichts mitbekommen von diesem Film. Gar nichts. Ich war auch nicht gelangweilt. Also man kann das gar nicht beschreiben. Ich war wie geistig abwesend. Ich war wie in meiner eigenen Welt. Und auch mein Mann hat mich in der Zeit nicht erreicht. Ich weiß noch, der hat dann irgendwie ganz normal mit mir gesprochen, guten Morgen gesagt und ich kann mich aber an diese Zeit ganz, ganz wenig erinnern. Ich war da so in mich zurückgezogen und so mit mir selber beschäftigt. Das ist dieser emotionale Rückzug, der eingangs erwähnt worden ist. Und ich habe dadurch, dass ich das ja wusste, wusste ich, das ist nicht gut. Also das ist gerade keine gesunde Verarbeitung von dem, was da passiert ist und habe mir Hilfe gesucht und habe durch meine Connections damals bin ich sehr dankbar für eine sehr, sehr gute Therapeutin gefunden, die mir sehr, sehr zeitnah zum Glück einen Termin geben konnte. Da wieder unser System an der Stelle ist halt wirklich, wirklich wichtig, dass Menschen dann zeitnah auch diese Unterstützung bekommen, was leider oft nicht der Fall ist. Ich hatte damals das Glück, hatte sehr, sehr schnell die Therapie. Wir haben, ich weiß es gar nicht, vielleicht 15 Sitzungen gemacht oder so. Natürlich erstmal die Anamnese, ne, die Probatorik, also diese Anfangssitzungen, wo man guckt, ob Patient und Therapeut miteinander arbeiten können. Dann muss ja ein Antrag gestellt werden und dann hatte ich ein paar Therapiesitzungen und das hat mir unglaublich geholfen. Er hat zum Beispiel auch EMDR mit mir gemacht. Sie hat auch einen Helfer mit reingenommen, mit dem ich nochmal die Erlebnisse durchgegangen bin. Wir hatten auch damals in der Klinik übrigens, meine Chefin, der darf ich da nochmal danken an der Stelle, die hat das wirklich mega vorbildlich gemacht, hat einen absoluten Trauma-Experten mit ins Boot geholt und mit dem ganzen Team den Vorfall aufgearbeitet. Das war so ein Debriefing, heißt das, also wo man auch wirklich nochmal so Tools mit an die Hand bekommen hat, wie man das Erlebte anders verarbeiten kann und wie wir auch im Team das nochmal anders verarbeiten konnten. Das war auch extrem hilfreich. Und ja, zusammen mit der Therapie und dann dadurch auch, dass ich selber wirklich an mir gearbeitet habe, ne, dass ich geguckt habe, dass ich mein vegetatives Nervensystem wieder beruhige, dass ich viele Dinge gemacht habe, um den Stress rauszunehmen. Ich habe wahnsinnig viel Sport gemacht zu der Zeit. Ich habe angefangen mit Boxen, weil mir hat das unheimlich gut getan. Ich war auch eine Zeit lang sehr, sehr wütend, weil es war mein Patient, also es war jemand, mit dem ich über ein halbes Jahr eine sehr enge therapeutische Beziehung aufgebaut hatte. Und im ersten Moment war ich einfach auch stinkend wütend über diese Entscheidung und fand das total kacke. Und da hat mir Boxen total geholfen. Da habe ich ganz viel Boxen gemacht und Ja, habe einfach gemerkt, ich brauche diese körperliche Bewegung, um auch die Stresshormone abzubauen. Und habe viel darüber, glaube ich, wieder so ein bisschen ein gesünderes Stresslevel im Körper herstellen können. Zu der Zeit hätte ich nicht meditieren können, also das wäre nicht gegangen. Dafür war mein Kopf einfach ganz woanders. Aber das hat mir damals sehr geholfen. Also es gibt viele Wege, wie man sich da dann helfen kann, so eine Erfahrung zu verarbeiten. Und was natürlich auch, oder was heißt natürlich, aber was auch eine Rolle gespielt hat, ist, dass ich mir meine Schuldgefühle angeguckt habe, die am Anfang auch noch eine Rolle gespielt haben, ne? Dass ich mich immer wieder gefragt habe, hätte ich das kommen sehen können, hätte ich was anders machen können, hätte ich die Therapie vielleicht anders gestalten können. Und auch die Fragen für mich zu klären und am Ende des Tages zuzustimmen, dass Menschen eine Entscheidung treffen dürfen und dass die mir nicht gefallen muss, aber dass es tatsächlich so ist, dass ich als Therapeut da keinen Einfluss drauf habe, ob jemand anders diese Entscheidung trifft oder nicht. Ich kann meinen Job nur so gut machen, wie ich den machen kann. Und das konnte ich für mich bejahen. Ich habe meinen Job so gut gemacht, wie ich den hätte machen können, zum damaligen Zeitpunkt. Und mehr steht an der Stelle dann nicht in meiner Macht. Und das war auch nochmal wichtig zu verarbeiten. Also das nochmal als Beispiel dafür, wie Traumaverarbeitung funktionieren kann. Und heute kann ich darüber sprechen. Und es ist mir auch ein Anliegen, darüber zu sprechen, weil ich weiß, da sind ganz, ganz viele Menschen da draußen, weil es nicht selten vorkommt. Die haben auch traumatische Dinge erlebt und sprechen nicht darüber. Deswegen gehe ich da so proaktiv mit um, weil ich es wichtig finde, dass diese Themen aus diesen Schmuddelecken rauskommen, dass Menschen anfangen, über Dinge zu sprechen, die sie beschäftigen, auch psychisch, und dass diese Stigmatisierung von solchen Dingen aufhört, weil das totaler Quatsch ist. Egal ob der Körper, egal ob die Psyche krank wird, wir alle haben Körper und Psyche, die hängen immer zusammen, immer in Wechselwirkung, was man auch bei der Traumafolgestörung merkt, weil die Psyche wahnsinnig viele körperliche Symptome produziert in der Situation. Und genauso kann man wieder den Körper mit ins Boot holen und die Psyche, um gesünder zu werden. Das ist ja das, was wir mit der Mindful Health Academy auch machen. Und deswegen habe ich gedacht, spontan ist es heute nochmal einfach Thema, das nochmal mit reinzunehmen, die Traumafolgestörungen. Ich hoffe, dass du damit was anfangen kannst. Also ich weiß, das interessiert jetzt nicht jeden, aber es ist dann meine Folge, vielleicht dann einfach für Menschen, die da Interesse dran haben, entweder beruflich oder privat. Und wenn dich generell die Themen Psyche, Körper, Gesundheit interessieren und wie du Einfluss nehmen kannst auf deine psychische Gesundheit, auf deine körperliche Gesundheit, dann findest du ganz, ganz viel Input bei uns. Ja, in den sozialen Medien, bei Instagram, bei Facebook und bei LinkedIn unter Mindful Health Academy. Also gerne, gerne mal vorbeischauen und natürlich auch in den anderen Podcast-Folgen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.